This summer's must-read mystery is Meredith Adamo's Not Like Other Girls. A girl's search for her missing classmate digs up dangerous secrets in this unputdownable feminist thriller, perfect for fans of Veronica Mars and A Good Girl's Guide to Murder.
Es gab Phasen in seinem Leben, in denen Leslie Mandokino sehr ungern an seine Zeit in der Disco-Showband Genghis Khan erinnert wurde. Zu schlecht konnte er tanzen und zu wenig passte der Sound zu seinen eigentlichen musikalischen Talenten. Doch ganz egal, ob ihm sein Part in dem erfolgreichen, von Ralf Siegel produzierten Musikprojekt im Rückblick ein wenig peinlich ist oder nicht, ein Sprungbrett für seine spätere Karriere war die Zeit bei Genghis Khan für ihn allemal. Heute kann der gebürtige Ungar, der Mitte der 70er Jahre als illegaler Flüchtling nach Deutschland kam, auf eine extrem erfolgreiche internationale Produzentenkarriere zurückblicken. So arbeitete er in den vergangenen Jahrzehnten bereits mit Weltstars wie Phil Collins, Lionel Richie oder Michael Jackson zusammen. Aber auch als Rock- und Jazzmusiker hat sich Leslie Mandoki einen Namen gemacht. 1993 gründete er die Mandoki Soulmates, ein All-Star-Projekt, das sich mit bekannten Künstlern aus Bands wie Supertramp, Emerson, Lake & Palmer oder Toto auch mal experimentellen Tönen wie Progressive Rock widmet. Anlässlich des 30. Jubiläums geht die Band, zu der auch Stars wie Peter Maffay oder Till Bronner gehören, im September auf Deutschland-Tour. 2024 folgt dann auch noch ein neues Album. Leslie Mandoki hat mir im Gespräch verraten, warum er mit dem Lebenskapitel Genghis Khan inzwischen seinen Frieden gemacht hat, wie sehr ihn seine Kindheit und Jugend innerhalb der ungarischen Diktatur geprägt hat und wieso ihn die immer größer werdende Spaltung in unserer Gesellschaft mit großer Sorge erfüllt. Wir sprechen über Casino-Kapitalismus, Generationengerechtigkeit, seine Freundschaft mit Freddie Mercury, den Aufstieg der AfD, seine Russophobie und darüber, warum für ihn Integration auch immer eine Bringschuld von Migranten ist. Wenn du wissen möchtest, warum Robbie Williams in den 90er Jahren fast ein Mitglied der Mandoki Soulmates wurde, weshalb in Leslies Augen die Welt komplett verrückt geworden ist bzw. ihren Kompass total verloren hat und wieso Künstler immer ein Stachel im Fleisch der Gesellschaft sein sollten, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Leslie Mandoki.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in Hamburg in meiner Wohnküche.
Wunderbar, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Bist du ein Early Bird oder ein Late Bird?
Beides. Also ich gehe sehr spät schlafen und ich stehe sehr früh auf.
Also mit anderen Worten, das Leben ist viel zu geil und viel zu kostbar, um es mit Schlaf zu vergeuden.
Also dafür gibt es eine Zeit nach.
Sag ich auch immer, ne?
Steht das so in
Schlafen
das,
kann ich, wenn ich tot bin. Also. Du brauchst demnach nicht 4 Stunden Schlaf. Es reichen 4-5 Stunden oder gibt es da so einen Soll, den du schon erreichen musst,
also
damit 4-5
Stunden hätte ich schon gerne. Also
ja,
das ist
okay.
So, das ist der Minimalsoll.
Okay. Ja. Und was gab es heute Morgen bei dir zum Frühstück?
Gar nichts, weil ich war sehr früh am Starnberger See aufzustehen, dass wir hier am Alster sitzen können.
Ach Gott,
und entsprechend war gar nichts. Also, und da war kein Unfall auf dem Weg, also nichts Ernsthaftes, aber auf jeden Fall riesige Stau.
Oha.
Das hat mir da vermasselt, dass ich im Senator-Lounge oder so hätte frühstücken können.
Gottes Willen. Da müsste ich dir jetzt eigentlich was anbieten, das ist mir richtig unangenehm. Mensch,
wunderbar.
Du sollst nicht hungrig sein.
Alles gut.
Okay.
Ich habe wunderbar Mittagessen schon tolle verabredet.
Wunderbar.
Am Alster und das
schreibe ich sehr perfekt. Gerne. Und hast du ein Morgenritual? Es gibt ja Menschen, die haben jeden Morgen ein Ritual, sei es nun die obligatorische Tasse Kaffee, oder hast du irgendwas, was du am Morgen gerne machst, um richtig on point fit zu sein und zu sagen, so, jetzt kann ich cool in den Tag starten?
Das
und
ist bei mir 2 Tassen Kaffee. Und es ist egal, wie früh ich aufstehe, muss ich stehe so früh auf, dass ich diese 2 Tassen Kaffee und das meine Hunde lasse ich da einfach in den Garten, dann schaue ich, egal bei welchem Wetter, also wo ist der Garten, wo Hunde dann draußen tollen und am Ende ist ja das Wasser und Badehütte und dann, das ist ein wunderbarer Blick und das muss ich dann einfach halbe Stunde genießen, dann höre ich oder meistens lese ich Gabor Steingart, dann bin ich also
Morning Briefing, ne?
Ist also so, mein Landsmann.
Ja, finde ich
und,
cool. Bin ich auch ein Fan von.
Bin ich einfach mal in eine Welt gestartet, die positiv erklärt
Genau.
Dieser Wahnsinn, was wir leben.
Du, da kommen wir noch ausführlich drauf zu sprechen. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir, weil du ja auch ein kritischer Geist bist und es gibt da viele Themen, die uns, glaube ich, alle umtreiben zurzeit. Aber erstmal kommen wir zu dem Tollen, nämlich zu eurer neuen Tour in diesem Spätsommer. Es gibt nämlich was zu feiern. 30 Jahre Mandoki Soulmates. Die Band feiert 30-jähriges Jubiläum. Und ihr seid unterwegs in mehreren deutschen Städten. Berlin ist schon fast ausverkauft. Für andere Städte gibt es noch Karten. Im Spätsommer ist es soweit.
Wir fangen in Hamburg an.
Also ich wollte sagen, ne? Also Hamburg in der Leishalle auch noch. Ja. Eine schöne Location und so. Ja. Das sind die ersten Konzerte nach 4 Jahren Pause, richtig? Ne?
Ja, 2019 habt ihr zuletzt gespielt, ne? Auch im Osten. Okay.
Also da war noch was.
Aber wir haben in Deutschland nicht mehr gespielt. Also das okay, sozusagen das nach dieser schrecklichen Covid-Pause. Und das ist jetzt auch, keine Zuhörerinnen oder Zuhörer möchte noch hören, wie auch nicht. Aber die Tatsache ist leider so, dass einige Konzerte, die jetzt laufen, und eigentlich die überwiegende Mehrzahl der Konzerte, nicht bei uns, sondern bei allen. Hm. Und Künstler sind noch Covid-Konzerte, wie wir das
die nennen. Nachgeholt werden müssen.
Das, genau. Ja, werden. Ja. Das ist auch so. Diese Tour war ja für 2020 gedacht.
Wahnsinn eigentlich. Ne? Also ich teilweise habe ich Karten, die über Jahre immer noch da hingen. Und
ja, klar. Das ist es. Ich freue mich sehr. Und traditionell fangen wir immer in Hamburg an, also am 1. September in Leishalle. Und dann geht es nach Berlin und dann nach München, Zirkus Krone natürlich, super. Die Legende.
Ja, sowieso.
Und dann nach Dresden und nach Leipzig. Also. Und dann geht es gleich nach Amerika.
Nun ist es ja so, Fans wissen das sowieso, aber ich möchte es nochmal für Hörer und Hörer erklären, die jetzt nicht so ganz mit den Soulmates vertraut sind. In den 30 Jahren hat die Band ja immer wieder extrem bekannte Mitglieder, also auch weiterhin. Ihr seid ein Team aus festen Musikern, aber ihr habt auch immer mal so Gaststars gehabt, wie zum Beispiel Chaka Khan, Eric Burton, Manfred Mann, Nick Kershaw, Mick Hucknall, Lou Gramm. Das sind, wie gesagt, häufig dann auch nur Gaststars, aber es ist eine tolle Mischung von immer wieder großartigen Künstlerinnen und Künstlern, die da zusammenfinden, zusammen Musik machen. Kannst du verraten, wer denn jetzt auf jeden Fall dabei sein wird, auch vom Kernteam? Weil das, glaube ich, ist ja manchmal so ein bisschen Bewegung, weil ja die Termine auch nicht immer zusammenzuführen sind. Und
ja, das ist eigentlich gegründet worden. Damals ein Zentrallager für Asylbewerber, wo der amerikanische Beamte von CIA dann uns drei Künstler, ein Trickfilmer und mich gefragt hat, also ob wir irgendetwas für das CIA dabei hätten. Und er hat so einen Vordruck gehabt, was er auszufüllen hatte. Ich sprach damals kein Wort Deutsch. Und er hat dann gesagt, so, alles gut, ihr seid alle drei, 22 Musiker und ein Trickfilmzeichner. Mhm. Der Trickfilmzeichner wollte gleich nach Amerika. Sein erster Welterfolg war dann Simpsons.
Und das ist natürlich der Megaknaller, ne? Also die Simpsons sind ja heute noch der große Renner bei ganz vielen Generationen.
Absolut. Und dann habe ich gesagt, ja, in der Konservatorium war meine Literaturabiturarbeit, war der Korrespondent zwischen Goethe und Schiller. Also ich möchte ganz gerne mal ein bisschen kurz in Deutschland bleiben, die Sprache zu lernen, was mir noch nicht ganz gelungen
ist. Na komm, machst du aber Understatement. Nein, das ist schon top.
Ich habe mich also einfach in dieses Land verliebt, also in den Menschen, in der Mentalität und der Kultur. Und dann habe ich natürlich meinen amerikanischen Pass und mein Koffer in Amerika, aber ich bin dann auch zurückgekommen, weil ich wollte, dass mein Kind da hier zur Welt kommt. Also ich bin ein Europäer. Und schön. In dem Zuge dieser Befragung von der CIA wurden wir höflichst gefragt, was wir so zu tun gedenken hier im Freien Westen als Neuasylanten sozusagen, als Asylbewerber, besser gesagt. Und dann Gabor sagte, er möchte nach Hollywood also ein Studio gründen, was er tat, und dann daraus entstand Simpsons. Und ich sagte, ich möchte gerne mit Ian Anderson von Jethrotull und mit Jack Bruce von Cream und mit Aldi Marone eine Band gründen. Ja. Das hat mich jetzt dieser CIA-Beamte mal ganz komisch angeschaut.
Was hat der geraucht?
Also okay, und gestern war Napoleon hier, genau. Ja. Und dann eigentlich vor gut 30 Jahren, weil wir feiern eigentlich das 30-Jahr-Jubiläum gemessen, das erste Album, der erschienen ist, also vor gut 30 Jahren, kamen wir dann eigentlich genau in dieser Besetzung zusammen und waren später dann auch, leider haben wir einige verstorbene Kollegen wie Greg Lake von Emerson, Lake & Palmer oder auch Jack Bruce, also als Gründungsmitglied, oder John Lord von Deep Purple. Auf jeden Fall, es ist Scanners gegangen, außer der jetzt mit Jimi Hendrix im Himmel spielt.
Wollte ich sagen, ne?
Aber es sind immer sehr viele Junge dazugekommen, wie Corey Henry zum Beispiel, der 34 Jahre alt und bereits 4 Grammys hat, oder später neben der 15 Grammy ausgezeichnete Randy Brecker, dann Till Brunner.
Till Brunner ist natürlich jetzt auch ein Household Name in ganz Deutschland.
Absolut. Insofern spielt man auch Peter Maffay bei uns. Mhm. Also das ist jetzt eine Konzertreihe, wo natürlich wir wir nicht versprechen können. Also wir werden einfach mal ein bisschen Rückschau halten, aber nach vorne. Und es ist Nick Vanit von Cutting Crew dabei. Und auch ja, zwei, jeder kennt seine zwei Welthits.
Ja, ja,
Tony Carey natürlich von Richie Blackmore's Rainbow ist dabei.
Das okay,
ist,
also
natürlich Mike Stern und also das sind natürlich Bill Evans ist dabei, Randy Brecker, Till Brunner. Also das ist eine große Besetzung.
Kann man immer sich freuen.
Und bei
aber
der Zirkuskoner wird auch Peter Maffay
dabei. Wollte ich sagen, also Peter ist dann in München gesetzt, ne? Und sonst wird es natürlich schwierig.
Nein,
ne?
Aber, weil er ist ja selber unterwegs.
Also, selber unterwegs.
Und das ist, wir müssen halt immer, okay. Und dann, weiß ich noch, also wir spielen davor noch in Osten, in Siebenbürgen und auch in Ungarn. Und wir dort ist auch Aldi Mola dabei. Und da, also das ist, wir müssen uns halt einfach, wir arbeiten immer noch diese Covid-Termin auch in Amerika ab.
Das ist Wahnsinn, das was ist, sich da aufgestaut hat. Auch manchmal sind ja Hallen gar nicht zu buchen, weil die so noch vollgestopft sind von Nachholkonzertterminen. Ne?
Das oder in Amerika, die sind einfach nicht mehr da.
Sind nicht mehr
also,
da.
Also das ist ja in Deutschland sind halt keine Halle von der Markt gegangen, aber man in Amerika ist leider einfach durch die härtere, sagen wir, Marktwirtschaft, sagen wir es gelinde oder der
Kapitalismus. Gab es gar keine Unterstützung vom Staat.
Gar nichts. Da ist also schon auch, dass sehr viele auch örtliche Veranstalter. Aber wir Musiker, wenn wir klagen würden, wären wir nur aufrichtig, weil wir haben dank unser Publikum, die uns jahrzehntelang auf die Hände trägt. Und deshalb kommen wir auch mit einer riesigen Demut, auch mit einem Dank in unserem Herzen zurück, jetzt nach dieser Zwangspause
ne, genau.
Covid auch neue Sachen im Gepäck. Wir arbeiten auch jetzt gerade an ein neues Album, was natürlich weltweit dann
nächstes ist für Januar, ne? Also es gibt also
nächstes
für
Jahr dann. Und wir werden auch einen neuen Song zur Tour dann als Vorab veröffentlichen, der sich mit dem aktuellen Wahnsinn in Europa sich beschäftigt. Heißt auch Devil's Encyclopedia und entsprechend, also da wollen wir uns auch genau das machen, was wir immer schon gemacht haben, ein bisschen Stachel im Fleisch der Gesellschaft sein. Wird sehr ausgeprägte Spielfreude, was jetzt wegen der Zwangspause vielleicht das auch ein bisschen auch Spielwut ist. Also insofern, wir freuen uns auf die Begegnung mit dem Publikum. Es werden lange Konzerte, wie bekanntlich befürchtete 4,5 Stunden ohne Pause.
Das wird, also bringt Energie mit, ihr lieben Fans da draußen, ne, die noch keine Karte haben. Aber also Programm habt ihr schon so ungefähr im Auge. Ja, ich glaube, ihr seid ja auch dafür bekannt, dass ihr auch mal improvisiert. Aber das ist schon alles mehr oder weniger in eurem Kopf, was ihr für ein Setup, ne? Oder
ja, seid ihr? Ja, der Setliste habe ich gerade gestern verschickt. Und,
okay.
Also das ist alles wunderbar.
Ich habe recherchiert, dass ihr in den 90er Jahren mal einen ziemlich berühmten Bewerber hattet und ihr hattet durch Zufall dann gar nicht gehört, dieses Tape. Und deswegen ich kann es ja schon mal vorausnehmen, es war Robbie Williams, der sich bei euch beworben hatte. Und kannst du es bitte nochmal erzählen, wie das war? Ihr hattet damals ein Band bekommen, ein klassisches Tape mit einer Bewerbung für einen Sänger, der doch ganz spannend wäre für die Soulmates.
Also das war ein bisschen schräg, die ganze Geschichte. Es war so, dass was jetzt unser Publikum gar nicht vorstellen kann, aber Robbie Williams, sein erstes Soloalbum war ein Flop.
Ja,
das habe ich gar nicht mitbekommen. Also, aber der Record Company Boss, übrigens aus Hamburg, vom RCA, rief mich an und sagte, pass auf, da ist so doch der eine von Take That ausgeschieden und das ist das erste Album ist nicht so wirklich gut gelaufen und da hat ein bisschen zugenommen. Er hat auch ein bisschen rechtliche Probleme auf dem Supermarkt, Zirkus und so. Ja. Und es hat aber ein unglaublich gutes Sänger und das würde jetzt euch gut tun. Also so ein dann habe ich ja höflich, wie man mit Record Company Boss umgeht. Das ist selbstverständlich, also ohne dass ich das einfach hätte einordnen können. Ich war mitten im Aufnehmen. Also und dann habe ich gesagt, also weißt du was, schickt mir das und dann hören wir zusammen. Und dann kam auch per Kurier am nächsten Tag, also ein kleiner so wattierter Briefumschlag und persönlich Leslie und so brachte meine Sekretärin runter zum Mischpult und neben mir saß Jack Bruce, die Legende, der mit Eric Clapton und Ginger Baker ja Cream.
Großer Name,
ganz großartiger Musiker. Ungeschickterweise hatte meine Sekretärin bis zu meine Hände das gebracht, anstatt also bei mir also auf den Schreibtisch zu legen, ein Stockwerk höher. Und fragte Jack Bruce, also mit dieser Selbstsicherheit eines Legenden, was ist das denn? Haben sie gesagt, du weißt, Record Company, was ist auch gut, okay. Wem interessiert das? Haben sie gesagt, pass auf. Also, das ist ganz wichtig. Also, er hat gestern also jemand empfohlen, der ist jetzt gerade nicht mehr bei Take That ist. Und sagte, was? Take That, das hören doch meine Kinder, das ist diese Tanzgruppe.
Ja, das ist doch ganz groß. Ne?
Also dieser, ja, ich sag, ja, aber das ist musikalisch interessant, lass uns doch mal ganz kurz reinhören. Und ich nahm dann aus dieser wattierte Briefenstrang die Kassette raus und Jacks Aufmerksamkeit richtete sich total auf diese Kassette, vor allem auf die Beschriftung. Und da war Robbie Williams ex Take That. Und er sagte, du willst jetzt noch nicht diese Tanzgruppe, also die Diao da.
Genau.
Oh, so. Ja. Und ich dachte, du hast auch mal so einen Scheiß gehabt. Also, ne? und dann nahm die Kassette einfach mir aus der Hand, weil er saß neben dieser 90er Zorek, wo hätte man die Kassette eh reinschieben müssen, und zerbrach das einfach. Und
zack, so. Ups, und, also und Bong und weg und gab es eben auch kein Backup, ne? Kein Backup-Plan, ne? So war es nicht.
Gleich, also ja. Abfallen, da unter der Mischung.
Ach, du liebes bisschen.
Und ich habe das natürlich irgendwie nie dann Plattenfirmenboss, also die Wahrheit erzählen wollen, weil das war mir so peinlich. Also ja, das ist, hat sich irgendwie nicht ergeben.
Hättet ihr aber, fast aber, jetzt, ne?
Ja, weiß. Später habe ich darüber Williams die Story
erzählt. Ja. Gut, er hat es ja dann auch geschafft ohne euch, ne? Hat dann ja doch noch irgendwie mehr Erfolg gehabt, dann, obwohl sein erstes Album ein Flop war, aber es ist echt eine großartige Geschichte. Leslie, du hast im Verlauf deiner Karriere als wirklich einer der größten Produzenten von Deutschland, aber auch international mit Weltstars zusammengearbeitet, zum Beispiel Phil Collins, Lionel Richie, Chaka Khan, Engelbert, Joshua Caddison, aber auch deutsche Stars wie Sido oder die No Angels. Wenn du zurückblickst, welche Zusammenarbeit hast du besonders im Herzen? Weil ich glaube, vielleicht ist es jetzt auch eine Zusammenarbeit nicht von diesen Weltstars, aber gibt es irgendeine Arbeit, eine Produktion, wo du sagst, das war einfach für mich so eine unvergessliche Erfahrung und das trage ich bis heute tief im Herzen? Oder ist das zu schwer, weil du zu viel produziert hast?
Ah, das ist jetzt jede einzelne, ist also ein Wahnsinn und wir könnten jetzt all diese Namen.
Ja, nee, aber das muss ja nur, was du so spontan
und
einfach.
Auch dann, ob es David Garrett ist oder.
Ja,
oder,
ja David Garrett hast, genau.
Oder
ja.
mein viele Begegnungen, großartiger Musiker auf der Bühne oder im Studio. Also auch natürlich die Zeit mit Michael Jackson in Neverland, wo oder der ganze Arbeit mit für Disney in Burbank in Hollywood. Das ist alles so sehr prägend und das gibt's also auf der Oberfläche so schöne Anekdoten und da gibt's natürlich unter uns Künstler immer tiefer gehende Gespräche, weil das ist eine ganz interessante Mischung, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht wissen. Diese Begegnungen, die sehr schnell sehr offen sind, sehr vertraulich sind und man findet sich, weil um viele Weltstars herum sind sehr viele Menschen, aber die sind eigentlich sehr einsam gleichzeitig.
So sieht's also, aus, ja. Vor allem Michael Jackson ist ja das beste Beispiel. Der war einfach larger than life und ist daran natürlich auch zerbrochen.
Ne? Und dann irgendwann mal hat er das auch das geglaubt, dass er larger than life ist und das ist dann der Tod, sogar der ganz sichere Tod. Also insofern, ich glaube, diese Begegnungen sind deshalb so absolut einzigartig, weil es uns bringt natürlich der Kunst und der Musik und aber auch die Liebe des Publikums zusammen. Also ich kann nur sagen, dass alle diese großartigen Künstler vermittelt eines auf jeden Fall, dass sie eine gewisse Demut haben, den Künstler dem Publikum gegenüber und gewisse Dankbarkeit und das spüren die Menschen da draußen. Also weil nicht, also sie sind für uns da, sondern umgekehrt, wir sind für sie da. Also deshalb muss man das auch mit großem Respekt jetzt annehmen, dass unser Land nicht so gut geht wie früher, dass es nicht the only way is up und das verbindet. Wir sprechen auch heute, auch mit Ihnen, so stundenlang telefoniert. Also damals zum Beispiel, geben wir ein Beispiel, Brexit kam, also da waren alle Engländer wahnsinnig aufgebracht und wie könnte man das also verhindern und ich hätte auch gerne verhindert, weil ich habe gesagt, wir brauchen da
Engländer. Ja, ein großer Verlust gewesen, also ja, das ist ein Drama.
Das
aber
bleibt auch. Also das ist, also das, und dann ist es auch natürlich schon so, dass zum Beispiel kam Obamacare, dann wurde natürlich ganz heiß diskutiert. Aber es gab es auch lustiger und jetzt würde ich vielleicht auf deine Bitte hin, dass ich mal ein lustiger.
Genau, gerne.
Also wir waren alle miteinander tief in der Nacht im Studio und ich habe dann bei uns am See mit Garhaus, also der Koch, dann auch der Wirt war, dann angerufen und pass auf, also wir kommen da irgendwann nachts um eins, also bitte bleib einfach da und dann kamen wir alle miteinander, aber wir sind natürlich noch, sag ich mal, nur Männer. am Tisch und allen diesen, jeder da, hat zigmal Grammys und unzählige Goldene Schallplatten.
Und hunderte Millionen, irgendwie ganz viele Millionen Platten verkauft. Ne?
Und wir sitzen hier runder Tisch und kam genau diese Robert Williams Story auf, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ja. Also wir haben alle, weil da war, hat Robert Williams gerade die Woche dann irgendein Stadion gespielt und haben alle über die Story dann gelacht miteinander. Und dass wir, also das hat sich nicht ergeben, aber dass wir alle gemeinsam dann zu Robbie gehen. Also
witzig.
Und dann in dem Kontext sagte Jack Bruce, aber wir sind auch eigentlich nur ein Boygroup. Ne? Und dann habe ich gesagt, dass aber wie wäre es eigentlich, wenn wir ein Girl, also ein Mädchen, auch zu der Boygroup dann zunehmen würden? Und dann haben wir so ein, glaube ich, jemand hat so ein Spiel aufgebracht. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir haben alle so einen Bierdeckel. Und jeder hat, also jeder Musiker hat dabei also einen Filzstift, also der Amerikaner und der Engländer, Sharpies und Beading, mit du normalerweise deine Autogrammkarten unterschreibst. Also raus mit Sharpies und Eddings. Und da habe ich gesagt, okay, pass auf, jeder schreibt jetzt auf der Rückseite von dieser Bierdeckel einen Name drauf, und aber das so, dass der andere nicht sehen kann. Und ich zähle ein und dann 3, 4 und decken wir auf, also was wir geschrieben haben. Und das war 9-mal Chaka Khan.
Guck mal.
Und also das 9 Jungs.
Ein Zeichen 9-mal des Universums.
Und dann zurück ins Studio, war vielleicht 2, was natürlich in Los Angeles eine sehr zivilisierte Zeit ist, also bei uns nachts um 2 ist, also und dann ruf ich bei Chaka an, der war gerade wach geworden, also früher Nachmittag, und dann sagt
Chaka Baby,
hey Darling, this is the story, okay? Und sagte, okay, dann
I'm in.
Morgen.
War sie ganz
und dann nächsten Tag ist sie in München angekommen. Und dann,
cool, also hat sie gar nicht lange überlegt, das fand sie cool.
Naja, das ist so, ne? I'm in, so,
wow.
Come me in.
Also, ja, schön,
so,
schön.
So war es. Also das ist auf einmal, gab es immer großartige Momente des Lebens, und das ist, ob jetzt, oder aber auch jetzt mal das einfach darunter zu schließen. Der Jüngste ist ja Corey Henry, der von 2019 zu uns gekommen ist, da war noch nicht mal 30, also sein 30. Geburtstag haben wir in der Pariser Olympia auf der Bühne gefeiert, als wir gerade, also wir hatten sowieso eine wunderbare Tour, wir haben in Grammys gespielt in New York, in der berühmte Beacon Theater, was also so nach einem Theater sich anhört, aber ist es nicht, so eine große legendäre Konzerthalle, so wie die Leisthalle hier in Hamburg.
Ja, absolut.
Und dann kamen wir nach Hammersmith, was ein Hamburger Unternehmer, ganz großartiger Unternehmer gekauft hat, der Event-Teamchef Klaus Schulenberg, und das ist der Event, also der legendäre Hammersmith, jetzt heißt Hammersmith Event-Team Arena, das ist ein wunderbares, traditionelles Haus, und dann Olympia in Paris, und dort
auch
haben wir dann
grandioses Theater, ne?
Corey Henry seine 30. gefeiert, und dann Konzerthaus in Berlin. Wir haben dann zu 30 Jahre Mauerfall dann der Ende der offizielle Staatsakt gespielt. Also das ist alles so so wichtige
viele Momente, Milestones.
Der Milestones, und dann kam dann unser Jüngster, wie gesagt, Corey Henry, und sagte, also, er hat jetzt eine neue Bedeutung für sich im Herzen für Supergroup. Weil natürlich, also wo Aldi Meola und Mike Stern und Steve Lukather der Gitarre spielen. Ne? Und da gab es noch ein allerletztes, so wie der Zusammenhalt ist. Also wir haben das tragische Moment gehabt, wo wir halt Jack Bruce zu Grab tragen müssten. Und Eric Clapton und ich hielten dann eine Grabrede in London, und wir waren dann in Jacks Stammkneipe für Leichenschmaus, und dann sahen sie mich relativ freudig, und es ging schon so langsam zu Ende. So war mal krass bei Auflösung dieser Leichenschmaus, und mein Handy ging. War natürlich lautlos gestellt, aber ich habe gesagt, okay, dann schaue ich drauf, ist Quincy Jones, also der legendäre Musikproduzent.
Produzent, ich sag nur Michael Jackson. Also,
ja, und natürlich viele andere.
Viele andere, aber.
Also den absolute amerikanische Urlegende. Und Quincy sagte, pass auf, du bist wahrscheinlich bei der Leichenschmaus mit Eric, also Eric Clapton. Und da habe ich, ja, also pass auf, dann hast du jetzt keine Bassisten. In 4 Tagen treffen wir uns in New York, ich stelle dir neue Bassisten vor, und das war Richard Bohner.
Ich glaube, du könntest jetzt 5 Stunden durcherzählen, eine Anekdote nach der anderen. Da muss ich jetzt einen Cut machen, weil sonst komme ich gar nicht zu den vielen anderen spannenden Themen, die ich noch mit dir besprechen möchte. Gab es im Rückblick in deiner Karriere einen prägenden Wendepunkt, also wo du merktest, da entwickeln sich jetzt Dinge, dass das alles sich so fügt, wie ich das möchte, weil du hast ja jetzt seit Jahrzehnten eine große Karriere. Du hast auch einen Teil in deiner Karriere, über den du nicht mehr so gerne sprichst, weil das dich eher genervt hat. Ich sag nur Genghis Khan, aber da kommst du nicht drum rum, lieber Leslie, ist nun mal ein Teil deiner Historie.
Also, überhaupt nicht. Retrospektive ist das alles, das ist spannend. Also das ist, nur genau. Ich war halt so ein peinlich schlechter Tänzer. wie jeder Musiker, also könnte mit allen Musiker-Ehefrauen oder Freundinnen reden, die sagen alle, ja, das
ist unser Ja, aber ja, man ist da immer so selbstkritischer.
Und da habe ich dann das so dermaßen mich da reinhängen müssen, weil das ja, nicht meine Welt
gewesen. Nee, genau.
Aber ich habe das mit wirklich mit Anstand gemacht.
Er war super erfolgreich, das spricht ja für sich. Also wenn ihr nicht mit voll Power, ne?
Schon richtig, auch im Studio, das war für mich eine wichtige Arbeit. Und da, bis dahin war ich also übrigens sehr erfolgreich, was das nirgendwo steht. Weil
nein, du warst immer schon ein Soul- und Rock. Also ich hab gelesen, dass du deswegen auch ein bisschen das dich genervt hat mit Genghis Khan, weil du bei deinen Buddies in den Soul- und Jazz-Clubs, da haben sie alle gesagt, Leslie, was machst du denn da?
Ne? Nein, jetzt musst du zahlen, genau, ja. Also das ist wirklich so gewesen. Da plötzlich war eine Teil der Szene. Der Leslie, was machst du denn da für Ding? Also da, und dann habe ich, also da, meine große Entschuldigung war dann, als Nick Kershaw und Sting und ich auf der gleiche Bravo-Titelseite
so.
Waren. Also okay, gut, das ist und ich habe, also vor ein paar Wochen war Nick Kershaw bei mir, und weil ich habe natürlich ein amerikanisches Leben und auch ein englisches.
Ja,
also,
ja,
und dann meine damalige Freundin, Amy Stewart, knock, knock, knock on wood, light my fire. Ne? Und da, ich bin nach London gezogen damals, also mit ihr, und dann habe ich halt mit die Kershaw, mit Ultra Vox, also mit Shure, dann mit Cutting Crew, also Nick Van Eet, Howard Jones gearbeitet.
Also all die ganz großen, also das ist auch meiner, so das sind ja die 80s da, das sind, ich meine, What is Love von Howard Jones.
Ja, genau, und das also war mein, tolles mein Londoner Zeit,
ja.
In der 80s war es ja. Und dann halt meine amerikanische Zeit, das ist eher bekannt mit Lionel Richie und dann auch mit für Disney damit, für Collins die zwei Filme, also Brother Bear und Tarzan, wofür den Oscar und der Grammy auch gewonnen haben. Und dann auch natürlich Chaka Khan und also natürlich mit David Clayton, Thomas und Blatt, und jetzt mit der Toto-Jungs, mit drei von denen. Also das, da gab es also die amerikanische Teil, mein Leben schon. Ist bekannte, also weil da sind halt sehr viele also Highlights dabei, Gott sei Dank, entstanden. Aber Gründer genommen war mir bei mir am Starnberger See das am wichtigsten, weil dort sind die Kinder zur Welt gekommen Ich konnte sie dann mit der Kanu zu Kindergarten
Perfekt, paddeln. Und es ist wunderschön. Wie gesagt, ich war ja kürzlich erst am Starnberger See und da durfte dann ja auch Freund Peter Maffay dort interviewen.
Mein Landsmann.
Also, Landsmann auch, alles. Ne? Also ihr seid ja wirklich Partner in Crime, ja, und also ja, geht durch dick und dünn. Ne? Und super. Ich möchte ein bisschen in deine Kindheit zurück, lieber Leslie. Weißt du noch, was deine ersten Wünsche waren, was du als kleiner Junge machen wolltest als Beruf? War da schon Musik Thema oder hattest du ganz andere Wünsche, als du ein Junge warst?
Nein, ich wollte nicht Musik. Also das ist ganz im Gegenteil. Mein Vater wollte, aber war Musiker.
Ja.
Und war der Meinung, also der Junge wird Musiker. Und ich habe gesagt, nein, ich werde Poet und ich werde Kunstmaler. Also ich hatte meine Periode, als ich Poet werden wollte, und dann meine, und ich male immer noch und ich schreibe immer noch meine Texte für meine Komposition. Insofern ist Black geblieben. Und Musik war so eine Selbstverständlichkeit. Und dann haben sie gesagt, und dann irgendwann kam mein Vater zu mir und sagte, pass auf, also mal, war ich vielleicht 14, und sagte nur, dass das wirklich klar ist, also Literatur und bildende Kunst, das, davon wirst du deine Kinder nicht ernähren können. Aber Musik ist ein anständiger bürgerlicher Beruf, das musst du halt richtig akademisch dir reinziehen, und da war vorgezeichnet der Konservatorium und der Akademie, und er war der Meinung, dass das wäre was anständiges, bürgerliches, und so machen wir das.
Aber es ist doch toll, wenn dann auch der Vater sich Gedanken macht, und dir aber auch, der hat ja glaube ich auch viel mitgegeben in Sachen, dass du Freigeist bleibst, dass du deine Träume erfüllst. Das hatte ich auch in einem Interview gelesen, dass du deinem Vater da ziemlich dankbar für bist, dass der immer gesagt hast, sei ein Rebell und trau dich auch deine Träume zu erfüllen und deine Träume zu leben und nicht irgendwie nur von deinem Leben zu träumen, wie du mal gesagt hast. Das ist dann ja der falsche Weg.
Ja, das also, ist auf jeden Fall so. Oder? Ja. Das von ihm stammte damals der Definition, der für unsere Konzerte jetzt auch immer noch gelten. Ein Künstler ist immer ein Stachel im Fleisch der Gesellschaft. Also wir sind für den Widerspruch da und für die Gegenrede und nicht für die mainstreamige Bejahung von Dinge, und wir müssen unsere Finger in den Mund legen, und das ist ganz, ganz wichtig, und hat mir damals in der Tat gesagt, also ich müsste ihm versprechen an sein Todesbett, als ich 16 war, dass seine Enkelkinder, den er nie kennenlernen wird, da sagte er damals, also dürfen niemals zensierte Zeitungen lesen, und das war, dann hat der vorgegebene Route durch ein Tunnel, das später uns dann in der Freien Westen wohnt, und da sagte er damals, also du musst halt dein Leben, deine Träume leben und deine nicht dein Leben träumen, und das habe ich dann auch gemacht.
Und gibt es Erinnerungen, spezielle Erinnerungen? Ich weiß, du hattest eine Kindheit, die einerseits familiär behütet war, aber du hast auch ziemlich viel schlimme Sachen erlebt durch den
Diktatur ist nicht funny.
Nee, also, ich wollte also, Diktatur also, generell nicht, aber eben auch durch die russische Invasion. Invasion in Ungarn. Da gab es ja auch sehr schlimme Szenen, ne? Also da, wo du auch mit Tod konfrontiert wurdest. Also
das ist, deshalb werden wir jetzt dieser Podcast jetzt auch, wie jeder andere gelingt hat, dazu wahrnehmen. Die Ungarn ist ein völlig russophobes Volk. Und ich kann dieser Prägung mich auch nicht entsagen, weil ich war dann sehr viel Jahr alt, dass die Russen dieser Volksaufstand blutigst niedergewalzt haben und täglich 8.000 bis 10.000 Menschen ermordet haben.
Wahnsinn,
auf der Straße. Und 3 sind auch bei uns in der Wohnung gestorben, die gerade sich noch also angeschossen hochgeschleppt haben. Also die Vergewaltigungen, die Kinderverschleppungen, also diese, und das blieb bis 89 so, dass wenn du mal hatte ein Kind hingeschickt hast, 6 Stunden also für Brot anzustehen, Samstag früh, und dann kam der russische Militär-LKW und hat Brot abgeholt. Also es ist alles unfassbar schwierig gewesen, aber gleichzeitig, und das macht also mein ungarischer Herkunft ein klein wenig beschwerlich, also zu der Krieg was zu sagen, weil das ist also was ich, wie ich es empfinde, es entspricht nicht dem Mainstream, weil mein Leben ist extremst geprägt von dieser Russophobie, aber gleichwohl dadurch, dass die Kommunisten damals in der Annahme waren, dass das denen gelingen wird, eine zweite eiserne Vorhang zu bauen, nämlich die Sprachbarriere, selbst wie Akademiker haben wir halt von Nordkorea bis Kuba eigentlich in der sogenannten zweite Welt miteinander Russisch gesprochen, also ergo, ich habe Russisch zwangsweise gelernt. Und dann kommst du in deiner Bildung als Musiker in der Konservatorium, in der Akademie automatisch in tiefste Berührung mit Dostojewski, Stravinsky, Eisenstein, Puschkin, also mit der großen russischen Kunst und auch mit der Geschichte. Und das, dann lernst du diese Todessehnsucht, diese komplett anders sein. Also du fängst dann irgendwann zu verstehen, dass in Stalingrad nur jeder vierte Russe eine Waffe hatte, die andere drei sind nur mit dem Körper reingesprungen in eine Sperrfeier von der Wehrmacht, also dass die Munition ausgeht. Dann lernst du, was haben sie gemacht in Moskau, als der Napoleon vor Moskau stand, sind 300 Kilometer komplett alle weg und Moskau niedergebrannt. Selbst. Also du lernst einfach diese Zusammenhänge, wie das zum Beispiel eine der schlimmsten Diktatoren, die Epochen, die hinter uns liegen, also Khrushchev, Nikita Sergejewitsch Khrushchev, der fast den Weltkrieg ausgelöst hat, damals mit Kennedy, mit der Kuba-Krise, der war aus Kiew und er hat sich selbst der Krim geschenkt, so seinen eigenen 60. Geburtstag. Also diese Dinge einfach mal so.
Aber ich bin auch ein Mensch, der immer gerne auch Grautöne sieht. Also ich bin auch kein Freund immer von diesem Gut-Böse und natürlich der Angriffskrieg ist zu verurteilen. Aber ich finde es ganz schwierig, jetzt zu sagen, man darf überhaupt nichts mehr in Sachen Verhandlungen anschieben. Das wird von vornherein irgendwie tot. Es ist natürlich auch ein sehr vermintes Thema. Ne? Also man
ich gehe da gerne über vermiente Felder. Also
deswegen, ich wäre da wirklich froh, wenn alle mal zur Besinnung kommen würden. Aber es ist ja so aufgeladen und es ist einfach nur so böse gut. Und wir wissen ja, dass natürlich auch die Vorgeschichte dieser ganzen Sache da auch nicht ohne ist. Ne? Natürlich, nochmal, es ist zu verurteilen, aber es ist auch auf der Seite der USA. Viele Fehler gemacht worden und vieles ist da einfach schiefgelaufen und da haben viele versagt. Ne? Und deswegen ist es schwer, jetzt da einfach nur zu sagen, Schublade auf, der böse Schublade zu. Das ist viel komplexer und viel komplizierter, das Thema.
Also ich bin noch dazu ein Enkelsohn der Woodstock-Bewegung. Ich bin mit den ganzen waffenbegeisterten Jungs und Mädels zusammen Hand in Hand noch in der Friedensmärsche teilgenommen. Also ich habe doch Udo Lindenbergs Hymne ist für mich nach wie vor hat Gültigkeit, wozu sind Kriege da? Also ich bin immer ein Friedensaktivist gewesen. Ich habe fast mit meinem Leben gezahlt dafür, dass eine Diktatur entkommen kann und das Schießbefehl. Also ich habe so relativ klare Wertevorstellung. Ich war gegen den Vietnamkrieg und ich habe es auch nicht so ganz verinnerlicht, dass wir in Hindukusch unsere Freiheit verteidigen, was wir jetzt bekanntlich nicht mehr tun. Ja. Also das ist sondern mir geht's eigentlich um die Menschen und die Menschen sterben jetzt und sie sterben täglich also paar tausend Menschen und das ist ganz schrecklich, dass wir Universität, Krankenhäuser, Kindergärten durch diese schreckliche Angriffskrieg der Russen, was einfach nur zu verurteilen ist. Aber das ist umso mehr, sind wir berufen, einfach darüber nachzudenken, was machen wir dann? Ja. Und ist es wirklich so, also dass unsere gesamte politische Klasse absolut parteiübergreifend sagt, okay, wir sind intellektuell nicht gewachsen, eine bessere Lösung anzubieten als noch mehr Krieg. Nochmal, das ist ganz, ganz schlimm, was Putin hier angestellt hat. Und jetzt, wenn du jetzt mal mich aggressiv fragen würdest, ob er ein Kriegsverbrecher ist, dann würde ich Folgendes sagen. Das ist jetzt nicht maßgeblich, weil erst einmal müssen wir einen Waffenstillstand haben, dann müssen wir Frieden haben und dann ihm vor Gericht stellen, aber nicht umgekehrt.
Nicht umgekehrt. Erstmal sind andere Dinge
wichtig. Bei mir geht es um die Menschen. Mir geht es dann, es ist so populistisch, ich würde ihn verhaften. Also ich würde gerne ihm dazu zwingen, dass er einen Waffenstillstand unterschreibt und ich würde gerne ihm dazu zwingen, dass er einen Friedensvertrag unterschreibt und dann können wir ihm vor Gericht treten. Aber genau in dieser Reihenfolge, weil mir geht's um die Menschen, die sterben doch verdammt nicht freiwillig. Alle diese Kinder, diese Mädchen und Jungs, die dann ohne Väter aufwachsen werden. Und das alles, was diese immense Zerstörung, diese Brutalität und dadurch, dass ich als knapp vierjähriges Kind das erlebt habe, diese Brutalität, wie dass Menschen von der Russen, als sie den ungarischen Aufstand niedergeschlagen haben, gegen die Russen da. Das ist so brutal, das ist so unmenschlich, das ist so anders als unsere Welt. Und wir müssen eines mal verstehen, und es ist wirklich wichtig, dort ticken die Menschen anders. Also ich kann jedem nur für ein langes Wochenende empfehlen, mal Dostojewski sich einzusagen, der Todessehnsucht zu verstehen. Mhm. Und die Mentalität leben eine andere Welt. Ja, das ist ein anderes Land, wo die Machtstrukturen, das alles ist eine sehr, sehr militant, das ist sehr, sehr hart, das ist sehr unmenschlich, das ist sehr rücksichtslos, das ist komplett eine andere Geschichte. Und das deshalb, wir müssen diese Menschen retten.
Eben auch auf beiden Seiten, nicht nur auf der ukrainischen Seite, die sind natürlich auch besonders gebeutelt, aber auch natürlich die ganzen Soldaten, die da Kanonenfeuer sind, muss man ja sagen. Ne? Die werden
natürlich
da ja
mein Herz ist bei der
Ukraine, natürlich.
Ich war hier auch an der Grenze, Flüchtlinge zu helfen, das ist wichtig mit ukrainischen Künstlern. Aber natürlich derjenige, der mit 18 aus Vladivostok, der von 6.000 Kilometer weit weg ist, der gar nicht weiß, wo Ukraine liegt. Eine kleine ein Junge, der vielleicht nach 6 Schulklassen also einfach jetzt da als Kanonenfutter hin, was kann es einfach gar nicht einordnen, was da passiert. Und das ist so schlimm, dass wir mitten in Europa, dass nach 70 Jahren, nach dem schrecklichen Bergkrieg und nach einigen Kriegen, wo wir, einige ganz schreckliche Ereignisse wie 56 in Ungarn, 68 in Prag oder der Zerfall der jugoslawischen Struktur, wo dann Ukraine und ist ein bestes Beispiel dafür, dass genau diese Multinationalität, diese Multilingual, der multikulturelle Länder, wo wir dann einfach mal hinwirken müssen. Und ich habe jetzt gerade vorgestern die Möglichkeit gehabt, mit Vitali Klitschko zu telefonieren. Und ich habe auch gesagt, Vitali, mein Herz ist bei dir. Also ihr seid die Angegriffenen, ich habe doch hundertprozentige Solidarität. Aber wir schulden diese Menschen, die sterben. Irgendwie darüber nachzudenken. Ich habe jetzt keine Lösung, ich würde gerne bei deinem Podcast das verkünden, aber wir müssen nach dieser Lösung suchen. Und unsere politische Klasse, parteiübergreifend, hey, Mädels und Jungs, ihr seid dafür da. Und uns das Volk, und dann zu offerieren, so wird dieser Wahnsinn, dieses Sterben, dieser Morden, was von den Russen ausgelöst ist, da muss ich sagen, da bin ich gerne als Künstler Stachel im Fleisch der Gesellschaft, weil ich möchte nicht, ich möchte am liebsten, dass heute dieses Morden
einfach aufhört. Und das kann man nicht oft genug betonen. Ich finde das sehr gut, dass du immer ein Mann der klaren Meinung bist und auch nicht davor zurückschreckst, auch mal Dinge beim Namen zu nennen, die vielleicht nicht jetzt Mainstream sind. Das war immer schon so bei dir und leider, da will ich jetzt gar nicht mit dir drüber reden, aber es ist eben selten. Also dieser Satz, Künstler sollten der Stachel im Fleisch der Gesellschaft sein, nehmen sich heute leider viele nicht zu Herzen, finde ich. Viele sagen zu wenig in meinen Augen, aber es ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Was ich sehr spannend finde, du hast bereits vor Jahren, also vor Corona, vor dem Ukraine-Krieg, vor der Energiekrise, vor der Inflation und jetzt auch dem Aufstieg der AfD, dich sehr besorgt geäußert über die immer größer werdende Spaltung. Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, dass immer mehr die Menschen auch gegeneinander aufgehetzt werden, sei es nun durch die Politik, durch die Medien, aber sich auch gegenseitig durch ihre Social-Media-Blasen aufhetzen. Was geht dann heute in deinem Kopf herum, dass es ja leider Gottes noch schlimmer geworden ist? Wie gesagt, du hast das bereits vor 2020 gesagt und das ist ja nichts besser geworden, leider. Es ist eher noch schlimmer geworden. Das ist ja ganz frustrierend.
Also gegen die Spaltung. Ich habe gegen die Spaltung ein ganzes Projekt geschrieben, also Living in the Gap, dass wir in der Spaltung leben. Ich glaube, erst einmal, mein Grundthese ist, dass alles, was wir machen in unserer Gesellschaft, muss generationsgerecht sein. Das, was wir jetzt tun, ist es nicht. Alleine der Tatsache, dass wir uns so verschulden und das frecherweise Sondervermögen nennen. Also das ist schon ein unglaublich. Also wenn ich heute 20 wäre, würde ich nicht freitags auf der Straße gehen, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Montag gegen den Casino-Kapitalismus.
So. Finde ich auch eine Sache. Ne? Zurück zur sozialen Marktwirtschaft wäre so wichtig.
Ja, natürlich,
ich
finde zur menschlichen,
die ja wunderbar lief. Es ist ja erst absolut. Alles aus dem
Ruder. Aber diese Casino-Wirtschaft, was wir erleben, das ist ja eine Katastrophe. Und diese Klimakatastrophe, was vor uns liegt, das haben die Jugendlichen verstanden und gehen zu Recht, sehr häufig die letzte Generation mit falschen Mitteln und falscher Methodik, aber das mich genauso ärgert wie jeden anderen. Mhm. Und das
also du meinst auch, jetzt die Kleber, die sich auf eine Straße kleben?
Ja, das ist kontraproduktiv, ne? Das macht das eigentlich eine wichtige Ansinnen, also völlig lächerlich, also das macht den ganzen Sinn. Aber der Grund, warum sie so enttäuscht sind, das ist berechtigt. Und deshalb, aber das ist also für das Ventil einer Gesellschaft fast schon ein Glücksfall, dass sie diese Klimageschichte sich da so als Thematik, weil da gibt's keine Friedensbewegung mehr, da gibt's keine Bewegung mehr gegen die Banken, also der Bankwesen gar nicht mehr betreiben, sondern es ist nur noch eine Spekulationsblase. Bei der Lehman Brothers 2,5-mal so groß, Katastrophe war 2,5-mal so groß, als der Realwirtschaft war das 9-mal so groß. Also wo unsere Gesellschaft in eine vollkommen falsche Richtung ist. Und dadurch entsteht diese Spaltung. Und dadurch, dass wir ein wohlhabendes Land leben, wir können uns also in unsere Blasen und unsere Echokammern zurückziehen, aber im Grunde genommen, das ist nicht mehr generationsgerecht, weil müssten wir jetzt in der Kinder sagen, 1960 waren noch 18 Leute, die einen Rentner ernährt haben und 2030 werden es dann 2. Und wir hinterlassen euch eine komplette Wahnsinn. Also gebe ich ein weiteres Beispiel. Wir sind ein rohstoffarmes Land, also wo wir wirklich investieren müssen, ist Bildung. Also und wir merken nicht einmal, dass in der Top 50 der Welt es gar kein mehr deutsche Universität mit rein. In der Top 200 unsere Hauptstadt hat keine Universität. Also das ist, wir müssen alles, was wir Geld haben, in Bildung stecken, was übrigens automatisch der Integrationsproblematik, weil Menschen, die gebildet sind, die können wunderbar miteinander umgehen.
Also ganz
das
genau.
Das ist, weil
die fühlen sich dann auch als Teil der Gesellschaft, ja, fühlen sich gebraucht, haben einfach eine Aufgabe, ne, möchten gerne dann auch ihr Leben so leben, dass sie auch einen Job haben, der ihnen Spaß auch macht.
Gestalten können.
Ganz also, genau, ja.
Und bemerkenswerterweise, mich hat 2015 während der ganzen Einwanderungskrise, Migrationskrise, da bis heute andauert, keiner gefragt, wie war es bei mir? Ich bin 22 gewesen, ich sprach kein Wort Deutsch, ich kam mit ein paar Jungs, völlig illegal.
War ich und es war, du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt, also, hast du ja gesagt, es war ja kein Spaziergang.
Und jetzt sage ich mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie einfach das war. Nach 3 Wochen nach der Antragstellung auf Asyl habe ich schon bereits in Schwäbische Landestheater als Schlagzeuger auf Lohnsteuerkarte gearbeitet. Das heißt, ich bekam eine klare Botschaft von dieser Gesellschaft: Hey Junge, benimm dich anständig und hier hast du die Chance, dein Leben zu bauen. 3 Monate nach der Antragstellung hatte ich mein Asyl. Und damit hatte ich jetzt das gleiche Anrecht wie jeder Deutsche, außer kein Wahlrecht. Und das bekam ich dann 3 Jahre später. Also, worauf ich hinaus will: Wir müssen es neu lernen, dass der Integration ist eine Bringschuld der Migranten. Zweitens, dass wir einfach in unserer Wertekanon sind verbindlich und wir tolerieren keine Intoleranz. Das bedeutet ganz konkret, wir streben, leider sind wir noch nicht dort, wo wir hingehören, aber der totale Gleichberechtigung der Frauen an. Mhm. Also ich sage jetzt mal zu unseren Zuhörerinnen, das sage ich jetzt mal suffisant, also ich habe noch in Ungarn Anfang der 70er in der Schule so gelernt, Deutschland ist ein furchtbar böses Land, weil hier darf eine Frau ihr eigenen Arbeitsvertrag ja nicht unterschreiben. Tatsächlich müsste bis 77, also der Ehemann, so, der Arbeitsvertrag,
ja, weiß, ja, ja, ne?
Homosexualität wurde staatlich verfolgt, ja, und. Ja, ja. Also heute sind wir Gott sei Dank anderswo. Wir streben eine totale Gleichberechtigung von Frauen an. Homophobie wird geächtet, also einerseits gesellschaftlich, andererseits auch gesetzlich, dass wir mit unserer Geschichte selbstverständlich keine Antisemitismus dulden. Das ist ja, darüber darf ja man wirklich nicht mehr debattieren.
Der aber leider, muss man auch kritisch sagen, wird natürlich auch importiert durch teilweise Migration, die diesen Antisemitismus schon von den Eltern eingeimpft bekommen. Das ist halt das Problem dabei. Ne? Also wir geben Menschen Asyl, was völlig wichtig und gut ist, aber das ist halt auch ein Riesenthema. Es ist ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es ist leider etwas aus dem Ruder gelaufen. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, da jetzt mal neue Weichen zu stellen, auch mit diesem EU-Asyl-neuen Gesetz, was ja jetzt auf den Weg gebracht wird. Aber das ist eben das Bittere und das wollen viele nicht einsehen, dass dieser neu aufflammende Antisemitismus, der absolut zu verurteilen ist, dass der nur zum geringen Teil von unverbesserlichen Neonazis kommt, sondern leider eben von vielen aus dem muslimischen Bereich, die einfach von den Eltern das schon mitbekommen haben, diesen Antisemitismus. Das ist ein Riesenproblem.
This summer's must-read mystery is Meredith Adamo's Not Like Other Girls. A girl's search for her missing classmate digs up dangerous secrets in this unputdownable feminist thriller, perfect for fans of Veronica Mars and A Good Girl's Guide to Murder.
Problem. Also
das ist viel größer das Problem, als wir das am 13. Und übrigens dieser neue EU-Gesetz ist genau das nicht drin, was es eigentlich drin sein müsste, dass unsere Wertekanon und was wir in Europa so wichtig uns errungen haben. Ich bin zum Beispiel als Heterosexueller damals, also 1979, in, einfach durch die Freundschaft zu Freddie Mercury von Queen, der in München gelebt hatte, hatte ich einen Einblick gehabt in eine homosexuelle Szene und viele Freunde gewonnen. Und ich hatte sehr schöne persönliche soziale Erfahrungen gehabt an Freundschaften, an Herzlichkeit, an menschliche Wärme, obwohl wir völlig unterschiedliche sexuelle Orientierung haben. Ich habe da vieles dazugelernt, wie ich die Welt heute sehe. Und ich bin heilfroh, dass ich in einem Land lebe, wo es auch in diesen Weg gegangen ist. Also wo wir selbstverständlich ein tolerantes Land ist, wo auch die Randgruppen mit Respekt vor in der Mitte haben. Aber wenn wir die Willkommenskultur wirklich ernst nehmen wollen und dieser Name auch es verdienen sollte, dann ist das Allerwichtigste in der Willkommenskultur, ist unsere Wertekanon zu vermitteln und das aber verbindlich. Und ich kann das nicht verübeln, dass Menschen, die sich also selbst bedroht fühlen oder ein besseres Leben oder verfolgt waren oder Kriegsopfer sind, vom Gebiete herkommen, wo halt die Frauengleichberechtigung also eine völlig unvorstellbare Aspekt des Lebens, des Miteinanders ist und oder Homophobie und Antisemitismus ist tragischerweise. Nur wir müssen in der Willkommenskultur das ganz kleine Mitte der Willkommenskultur stellen. Hier ist es nicht so. Das heißt, unsere Werte stehen nicht zur Disposition. Ergo, wir tolerieren keine Intoleranz. Also genau. Das ist einfach so bei uns. Und ganz im Gegenteil, wir möchten gerne, dass die Frauengleichberechtigung noch weiter perfektioniert wird, weil das sind immer noch Pay Gaps zum Beispiel. Also es gibt immer noch weniger Führungskräfte als Frauen und so weiter. Also und wir müssen auch den Schutz der Homosexuellen von auch weitergehen, verbessern, also zur Selbstverständlichkeit. Und ich sage, dazu Abschluss dieser Gedanken. Ich bin ein heterosexueller christlicher Mann, der seine Religion deshalb nicht in das sie betreibt, weil mein Vater mir gesagt hat, der katholische Kirche hat mit den Nazis und mit den Kommunisten kollaboriert. Deshalb habe ich einen Abstand dazu. Und auch mit dem Verbrechen an der Kinder, was sie auch in Deutschland begangen haben und das nicht bereit sind aufzuklären, würde mich auch davon
Abstand
halten.
Da
habe ich reservierter Glaube.
Ich bin generell mit der Religion, ist auch ein Thema für sich.
Also jeder muss es.
Aber ich habe da auch meine großen Probleme mit der Religion. Also ich glaube an was Göttliches in uns allen, aber nicht an diese ganze Institution, Kirche habe ich auch ein
Problem. Aber eine Institution, der das die Kinder antut und das dann nicht mal aufklärt, sorry, das
bin ich raus.
Meine Werte kann ich. Also ich sage, was habe ich als Verpflichtung als heterosexueller, christlich erzogener Mann? Frauen gegenüber habe ich die Verpflichtung, dass ich dafür lebenlang mich einsetze, dass Frauen gleichberechtigt sind. Gegenüber Homosexuellen habe ich die Verpflichtung als binär lebender Mensch, dass ich immer für ihre Rechte eintrete, weil wenn schon Schwulen oder lesbische Rechte, Schwulen oder Lesbien erkämpfen muss, für Männer dafür halt nicht schon falsch, das ist meine Aufgabe, unsere Aufgabe, also die andere, der Mehrheitsteil der Gesellschaft. Und genau das ist auch mit Antisemitismus. Also das ist in 70 Jahren nach der Shoah, nach dieser Zivilisationsbruch der Nazis, dass wir unsere jüdische Einrichtungen in Deutschland schützen müssen, ist eine Schande. Das ist keine polizeiliche Aufgabe, das ist von uns 82 Millionen Deutsche ist zu gewährleisten, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass absolute Unantastbarkeit. Wir müssen dankbar sein, dass das jüdische Leben überhaupt nach allem, was geschehen ist, hier wieder erblüht. Und deshalb ist es unsere, sag ich mal, christliche oder atheistische Aufgabe, dass niemals ein jüdischer Mitbürger von uns hier sich mit Antisemitismus begegnet. Das ist unsere Aufgabe. Wenn ein jüdischer Freund von mir darum Gedanken machen muss, dass er jüdischer Kindergarten in Hamburg, München, Berlin, in Düren, sonst wo. Und da muss ich sagen, da ist tatsächlich Budapest ein sehr positives Beispiel. Das ist unvorstellbar, dass in Ungarn vor einer jüdischen Kindergarten oder gar einer Synagoge ein Polizeiwagen stehen müsste oder irgendeine Bewachungspersonal notwendig wäre. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir müssen diese Schande der Nazis also auch für die nächste Generation derart aufarbeiten, dass es nicht wieder auf dem deutschen Boden oder Rassismus überhaupt ein Thema ist. Deshalb ist es sehr wichtig.
Aber das ist jetzt ein guter Übergang, weil es ist natürlich momentan das Aufregerthema, dass die AfD jetzt bei teilweise 20% steht. Ich bin der Meinung, dass natürlich da auch sehr viel an die Parteien, also sowohl an die Ampelkoalition, aber auch an die Opposition, wie zum Beispiel die CDU, CSU gehen muss, dass sich alle mal hinterfragen, was sind eigentlich die Versäumnisse der letzten nicht nur 3-4 Jahre, warum das jetzt so gekommen ist, weil das sind ja nicht 20% der Deutschen rechtsradikal drauf. Das ist ja Quatsch, das sind ja Protestwähler. Deswegen die Frage an dich, weil du bist ja CDU, CSU sehr nah, also du hast dich ja auch engagiert mal und finde ich auch völlig in Ordnung, dass man da auch mal Flagge zeigt, weil viele Künstler und Künstler wollen lieber nicht sagen, was für eine Partei sie wählen, weil das finden sie doof, dann könnten sie ja irgendwelche Fans damit vergrätzen. Was sind deine Gedanken? Sollte nicht auch die CDU, CSU sich wieder doch etwas konservativer aufstellen, damit der AfD der Wind aus den Segeln genommen wird? Weil ich sag nur, Friedrich Merz ist angetreten, auch mit der Prämisse, er möchte die AfD halbieren, jetzt hat sie sich verdoppelt, da läuft ja irgendwas schief. Was geht da in deinem Kopf vor? Also ist es nicht wichtig, dass die CDU wieder wirklich konservativ wird? Und konservativ ist ja nichts Schlechtes. Das wird ja so verteufelt, dieses Wort. Die CDU ist ja teilweise eine SPD-Light. Weißt du, was ich meine? Das ist viel zu links alles. Was sind deine Gedanken zu dem Thema?
Also erstmal, wir hatten 30 Jahre Soulmates gefeiert und da war Markus Söder war ein Gastredner, Christian Lindner war ein Gastredner, Lars Klingbeil also ganz, und Claudia Roth.
Also alle ganz bunt.
Also insofern, und natürlich Thiel Brönner und Peter Maffay.
Ja, aber also, trotzdem ist es doch okay, dass man eine politische Einstellung hat. Das finde ich doch, ist doch nichts Schlimmes.
Und jetzt mal ganz klar, das ganz kurz auf den Weg zu bringen, Friedrich Merz versagt. Also das kann man gerne anders sagen. Er versagt voll. Er ist angetreten mit der Prämisse, ich halbiere der AfD und da haben sich das verdoppelt. Also bei der gegenwärtigen Performance von der Ampel, CDU hat sich nicht bewegt. Also das ist ja Versagen. Das wird man sehen, also wie die Prozesse dann laufen, wann eine gewisse Einsicht da reift. Also warum versagt Friedrich Merz? Weil er keine Antworten auf der moderne Herausforderung und auf die Gegenwart gibt. Und das ist weder auf den Krieg gibt es von der Konrad-Adenauer-Haus eine Antwort, noch auf die Inflation gibt es eine Antwort von der Konrad-Adenauer-Haus. Also das, was die Menschen, also in ihrem Leben bedroht und die sehen diese Multikrise nach der Pandemie und aus der Konrad-Adenauer-Haus gibt es keine Antworten. Und deshalb ist es so, dass eine Partei, der weder ein Programm hat, noch ein Gesicht, also damit meine ich der AfD, einen Zuspruch hat. Ich glaube nicht, dass wir 20% Neonazis in unserem Land haben.
Auf keinen Fall. Das sind großenteils Protestwähler, die einfach...
Das ist ein Hilferuf.
Ja. Aus allen Parteien, auch von der SPD, nicht von den Grünen kommen sie nicht, aber eher so FDP, CDU.
Und das hat durchaus damit zu tun, dass, auch wenn es sehr unpopulär ist, aber Sarah Wagenknecht hat da schon einige Aspekte mit dem Salon Linken angesprochen.
Ganz genau.
Die ich vielleicht in gewisser Hinsicht auch dazugehöre, da muss man das so respektvoll akzeptieren. Also dass unsere Elite des Landes, die ich eigentlich dankbarerweise mein Publikum gegenüber, die haben mich immer auf der Sonnenseite des Lebens geschoben durch die Zuneigung. Und das schulde ich jetzt unser Publikum was. Und das ist allererst schuldige Ehrlichkeit. Und dieses Publikum hat uns eine gewisse Stimme verliehen und das ist nur so laut und nur so stark, wie die Liebe und das Vertrauen unser Publikum in uns gesetzt ist. Also deshalb glaube ich nicht an diese ganze Management Erzählungen, dass ein Künstler hat, also keine Meinung zu haben, weil man hier gar niemand verbreitet.
Wie gesagt, was eben leider sich sehr manifestiert hat bei vielen, ne, die lieber so ein bisschen so stromlinienförmig, bloß nicht anecken, immer den kleinsten gemeinsamen Nenner haben, das ist immer so ein bisschen schwierig.
Also ich bin auf einen anderen Trip immer schon ein Leben lang untergewichtig gewesen. Ich streite für eine achtsame Gesellschaft. Für mich ist es der Bund der Republik Deutschland von Udo Lindenberg und der Hymne ist sein Wozu sind Krieger da? Und verweilen wir ganz mindestens mal einen Satz lang, Achtsamkeit. Was bedeutet das wirklich? Dass wir wirklich jeder nach seiner eigenen Fassung hier respektvoll akzeptiert, selig werden kann und dass wir tatsächlich schöpferisch zu einer Gemeinschaft beitragen und also, dass wir nicht in das Sozialsystem hängen, sondern will ich versuchen, gemeinschaftliches alles nach vorne zu bewegen und für eine bessere Welt eines Tages unsere Kinder und Enkelkinder weiterzugeben. Also das ist so simpel formuliert. Und momentan ist das Problem, dass ich nehme das gerne ab, dass Frau Baerbock das gut meint, nur sie macht es ja nicht gut. Weil wir müssen ja einfach mal feststellen, dass wenn sie den russischen Präsidenten, der diesen schrecklichen Krieg vom Zaun gebrochen hat, der Angriffskrieg gestartet hat, anbrüllt, dass er sich 360 Grad sich wenden sollte, da muss man drüber nachdenken, dass 180 Grad wäre viel besser. Also, und
dafür ist ja sowieso legendär, dass die immer so Bonbons also,
und auch Nigerien war kein falsches Deutsch. Und vieles mehr.
Und wir befinden uns ja auch im Krieg mit Russland. Ne? Das hat sie auch schon gesagt.
Ja. Sondern ihr Job wäre, dass genau wie damals Henry Kissinger oder Hans-Dietrich Genscher, das sind wir, einfach mal jetzt für unsere Position zu werben und dafür alliiert er und zu verstehen, warum andere Länder anders ticken und sie dafür zu gewinnen, dass sie unsere Sicht der Dinge mal teilen. Das ist eigentlich Außenpolitik, heißt Chefdiplomatie.
Also, so sieht's aus.
Und ich meine diese Situation, was wir hier sind, und dann gehe ich zu ein anderes Thema immer wieder zurück. Eigentlich Politik hat das, die Zukunft des Landes zu managen. Und die Zukunft des Landes hängt davon ab, ob wir der zukünftigen Generation eine Bildungschance geben, unabhängig von sozioökonomischen und soziokulturellen Zusammenhängen. Das ist monokausal. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Also, wir haben Köpfe. Und das müssen wir gewährleisten, das ist der nächste. Und jetzt eine ganz schwerwiegender Vorwurf von der gegenwärtigen Parteiübergreifende. Und was müsste von Konrad Adenauer auskommen? Ein Beispiel. Der ganz heftige Warnsignal und der Lösung anschließend nach der Warnung dafür, dass in Amerika von der 10 größten Firmen sind 8 noch von der Gründer geführt. Und wir sind auf meinen Freund, den ich sehr schätze, Wolfgang Borsche, total stolz, aber er ist über 80 und er ist, oder beinahe 80, und er ist aber der Enkel. Also wir müssen höllisch aufpassen, dass wir wieder diese Kraft entwickeln, großartig.
Auch Innovationen und
also es ist mir wäre so viel lieber, wenn der Otto Versand der neue Amazon geworden wäre. Das wäre
gutes Beispiel. Wir hinken ja weltweit.
Und Grundig wäre der neue Apple.
Also Made in Germany war mal ein glanzvolles Begriff, ist jetzt vorbei, ne? Ist nicht mehr. Ne?
Ich verstehe schon, dass die Menschen mit ein oder anderen Aspekt der gegenwärtigen Regierung unzufrieden sind. Ich verstehe auch die einzelnen Strömungen. Ich bin auch mit einem oder anderen, wie zum Beispiel Christian Lindner, auch befreundet. Und auch ein sehr großer Respekt und Anerkennung für Lars Klingbeil, den ich einfach für eine sehr geeignete Persönlichkeit halte. Aber ich habe mich dann Folgendes gefragt, weil ich auch, wenn das jetzt heute nicht modisch ist, also Herr Habeck, also sehr wertschätze, also von einem philosophischen Gesichtspunkt, also einem. Jetzt ist aber so, dass ich habe 3 Freunde in der Wirtschaft. Also der eine ist Dr. Herbert Diess, der bis vor kurzem Volkswagen, eine Vorstandsvorsitzende, oder Tim Höttges, also von Telekom, der Vorstandsvorsitzende, oder Wolfgang Reitzler, der Linde als Vorstandsvorsitzender gebaut hat, jetzt Aufsichtsrat. Ich habe alle meine 3 Freunde gefragt, ob sie wirklich gute Kinderbücher schreiben. Und zweifelsfrei hat Herr Habeck sensationell gut Kinderbücher geschrieben. Er ist ein Philosoph und ein sehr sympathischer Zeitgenosse.
Als Wirtschaftsminister, lieber Leslie, da brauchen wir ja nicht drum herumzureden.
So. Und das ist jetzt wir müssen mal der schwäbische Hausfrau, ihre Mentalität mal wieder in das Zentrum muss es geschehen. Weil diese Idee, dass wir mal hier 100 Milliarden, dort mal 200 Milliarden Sondervermögen, das ist nochmal, also echte Verarschung.
Auch wissen als Wirtschaftsminister, was eine Insolvenz bedeutet, wusste er auch.
Aber ich finde es rührend, wenn er sich in Tagesthemen hinstellt und sagt, ich hätte nie gedacht, dass der internationale Gasmarkt so komplex ist. Ich schon. Und ich würde mich nie vor meinem Publikum trauen zu sagen, sorry Leute, ich stehe jetzt in Leishallen in Hamburg, aber wisst ihr was, ich wusste nicht, dass ein Konzert zu spielen so komplex ist.
Es ist Wahnsinn. Aber Leslie, was mir noch im Kopf rumschiebt, was ich auch als Versagen der Politik empfinde, und da müsste langsam auch mal jetzt ein Ruck wirklich, ich meine, das ist auch so ein bisschen ausgelutscht, dieses Zitat, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, aber unbequeme Wahrheiten werden leider nicht ausgesprochen. Und da gibt es viele Beispiele, also von einfach, dass die Schere immer weiter auseinandergeht, dass wir immer mehr Armut haben, aber eben auch tatsächlich, dass teilweise die Migration negative Seiten entwickelt hat, dass es eben leider wirklich Morde gibt, Übergriffe, und das ist nicht rechtsradikal, das sind Fakten, das kann man nachlesen. Das ist ja auch so, man darf es nicht aussprechen.
Wie hat der Berliner Senat das gelöst, dass der Klangkriminalität, man der Klangkriminalität eingestiegen hat, also dass du nicht nachlesen kannst. Also
es gibt auch Gegenbeispiele, gar keine Frage, aber du weißt, was ich meine. Es wird teilweise so vorgegangen, dass eben Dinge, die unbequem sind, werden lieber unter den Teppich gekehrt, weil das darf man ja nicht sagen, weil das ist dann ja irgendwie gleich rechtsradikal, dann ist man AfD-Freund. Das ist zumindest mein Empfinden, dass teilweise die Angst davor auch in der CDU da ist. Ich sag nur, was war für ein Aufschrei, dass es eben teilweise unter den Migrationskindern kleine Paschas gibt. Da wurde dann Friedrich Merz durchs Dorf getrieben. Das geht ja gar nicht. Das ist ja Nazi-Jargon. Und wo ich sage, sorry, aber so ist es doch. Und natürlich gibt es auch Paschas unter Bio-Deutschen, aber das ist doch nur nichts. Da kann man doch auch mal was sagen, ohne dass es dann gleich einen riesigen Shitstorm gibt. Also ich verstehe unsere Gesellschaft nicht mehr. Weißt du, dass das auch nicht ausgehalten wird und dass man auch nicht aushält, dass man unbequeme Wahrheiten auf den Tisch legt. Wenn man das macht, ist man dann gleich gleich ein hassversprühender Mensch, wie jetzt gerade Alice Weidel auf dem Stern-Cover. Können Sie eigentlich noch was anderes außer, was können Sie noch außer Hass, Frau Weidel? Da frage ich mich, ist das jetzt noch auf Augenhöhe irgendwie mal sich auseinandersetzen mit einer Partei, die sicherlich sehr umstritten ist und die auch Mitglieder hat, die überhaupt nicht zu akzeptieren sind? Aber weißt du, das macht mich hilflos, dass der Diskurs überhaupt nicht zugelassen wird, dass sofort dann die Schublade Hass, Nazis, rechtsradikal Schublade zu und wir wollen uns gar nicht mit den Problemen befassen. Das war natürlich jetzt etwas episch von mir, aber was denkst du bei der Geschichte?
Ja, ich denke, man muss mal durchdeklinieren, also wo unsere Gesellschaft steht. Und wir müssen der Casino-Kapitalismus als erstes eindämmen und wieder der realwirtschaftliche, der soziale Marktwirtschaft
ökologischer
Verbindung. Jetzt, wie willst du mit dem Friedrich Merz das machen, der eigentlich von der Vorzeigefirma, von BlackRock
stammt? BlackRock
ist das Gegenteil von Wirtschaft. Also Casino, Big Shorting ist das Gegenteil von Wirtschaften. Also das ist Wetten auf den Niedergang, also um damit Geld zu verdienen. Also das nur mal so, einfach mal das ganz klar in Ordnung. Ich verstehe total die Grünen, weil sie sagen, Klimapolitik ist wichtig. Nur dann sage ich, also würde ich gerne in ein Stammbuch schreiben, das folgende Gedanke. Wir sind Verursacher von 2% der klimaschädlichen Gase. Wir sind aber noch 3 Wochen lang der viertgrößte Weltwirtschaft, dann überholen uns die Inder. Also das heißt, wenn wir eine gute Außenpolitik machen würden und nicht immer nur auf den Tisch schauen würden, sondern wirklich die Leute versuchen würden zu überzeugen, abzuholen, also für unsere Ideen zu werben, dann würden wir das verstehen, dass wenn irgendetwas weltweit und gemeinschaftlich, staatengemeinschaftlich gemacht werden muss, ist Klimapolitik. Mhm. Weil
anders wird es nicht funktionieren.
Diese arme Erde ist es vollkommen egal, ob jetzt der 2% von hier, weil, und jetzt ist ein kurzes, einfaches Rechenbeispiel, das ist einfach so, wenn wir als viertgrößte Wirtschaft der Welt von der fossilen Energie Einkauf ausstiegen, was übrigens jetzt gerade während der grünen Regierung sind, verölt haben. Aber wenn wir das ausstiegen, dann würde der weltweite Preis für fossile Energie eigentlich sinken. Das heißt, anderswo wird diese fossile Energie klimaschädlich verbraten. Also eingesetzt. Deshalb, wenn irgendetwas, der gesamte UNO und wo wir uns als Deutsche uns einsetzen müssen, hey Leute, wir müssen das gemeinschaftlich machen. Also das ist tatsächlich eine tragische Herausforderung. UNO, wenn du
labert, aber wir stehen vor einem riesigen Berg von Problemen, aber das wird nicht so richtig, es wird angegangen teilweise, aber dann eben auch mit so bescheuerten Geschichten wie diesem Heizungsgesetz, was irgendwie von A bis Z irgendwie eine totale Katastrophe ist, wo man auch die Bürger überhaupt nicht mitnimmt. Das versteht kein Mensch mehr. Das sind so viele Sonderregelungen, dass da selbst die Ministerien nicht mehr durchsteigen. Das ist eben das Drama, weißt du. Und deswegen kann ich das auch verstehen, dass dann viele sagen, Leute, jetzt ist mal Schluss. Und das ist natürlich ein Warnschuss. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die Parteien diesen Warnschuss nicht wahrnehmen. Also ich hoffe, dass das jetzt passiert. Es kann ja nicht die Lösung sein, jetzt nur auf die AfD einzuhauen. Da muss man auch mal sich selbst hinterfragen und gucken, was haben wir eigentlich jetzt verbaselt? Und nicht wie Saskia Esken sagt, wir müssen das den Bürgern besser erklären. Nee, ich glaube nicht, dass man das besser erklären muss. Man muss einfach das komplett anders machen.
Also, aber ich glaube, das hat auch damit mit unser europäischer Verständnis zu tun. Wir, natürlich für uns Deutsche ist es super bequem, immer auf Europa zu zeigen, weil dann haben wir unser ständiger historischer Rucksack vor 70 Jahren, also der Zivilisationsbuch nicht mehr so, weil wir mit alles irgendwie so in Europa und dann, da sehen wir gar nichts, sondern das ist irgendwie so. Aber wir müssen einfach verstehen, also dass 1989 der Mauer nicht von Europa runtergebracht worden, nicht von der EU, auch nicht von der NATO, sondern von einer Haufen vor allem nationales Selbstbestimmungsrecht. Genau. Und
bekanntlich waren die Menschen Ungarn,
die der Sehnsucht nach Freiheit, haben sie gesagt, okay, der Mauer muss weg und auch in Berlin muss weg. Dann laufen die gesagt, die Ungarn spinnen doch, das wäre doch nicht. Also, aber das war auch in der ehemaligen DDR ein kraftvoller Akt. Und jetzt, das ist eine Hypothek, weil wir sehen, dass die Menschen waren in der Lage, 1989 ohne einen einzigen Toten, ohne einen einzigen Schuss, diese schreckliche Kalten Krieg zu Ende zu bringen. Dass dieser Schießbefehl, der Folter, der Bespitzelung, also das ist alles einfach für ein für alle Male vorbei. Und anstatt, dass wir es verstehen, dass das ist der nationalstaatliche Bewegung und das waren, die diese Freiheit der Menschen gestreckt hat. Und die nicht sofort diese gerade erkämpfte Freiheit von Moskau, die Befreiung von der Russen, gleich, also okay, jetzt jemand anders erzählt, wie wir zu leben haben. Also deshalb, wir müssen in EU darauf konzentrieren, was uns verbindet, was uns zusammenhält, was ist Gemeinschaft. Also eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Verteidigungspolitik, eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, ein Wirtschaftsraum. Also das müsste unser Ziel sein. Ist es aber nicht. Und warum ist es so? Weil wir natürlich, Brüssel besteht aus politischer Kontraselektion. Also derjenige, der zu Hause gar nichts auf den Weg bringt, der Martin Schulz, der ist da gut genug für Brüssel. Brüssel. Und da, wenn jemand da abgewählt wird zu Hause, ja, völlig egal, welche
teilweise Partei. Werden sie auch nicht gewählt. Ich sage nur, Ursula von der Leyen ist ja gar nicht legitim ja, gewählt. Eben, die ist einfach da so klar, als Sonnenkönigin da einmal mal hingesetzt worden.
Ja, ist ja so. Und auch völlig egal, ja. ob es jetzt Herr Meckel ist aus Niedersachsen, also verliert dann Posten der Ministerpräsident, dann ab nach Brüssel, da ist es schon gut. Also als, wenn Jean-Claude Juncker ein massives Alkoholproblem hätte, bei jedem Job hätte das verloren. Oder wenn ich möchte ganz gerne mal eine von einer großen deutschen Firma, nenne jetzt mal eine, den ich sehr gut kenne, von Ihnen, Volkswagen, dort das Personalgespräch mit Martin Schulz mal vorstellen, wo er das, was damals bei Maischberger erzählt hat, mit 16 Minuten Alkoholiker geworden, weil ich habe Angst vor dem Abitur gehabt. Erzählen das mal jetzt bei einem Bewerbungsgespräch bei Volkswagen, wenn du für eine Hauptabteilungsleiterjob oder irgendein, ne? Also absolut. Dann hätte jetzt der Personaler gesagt, es tut mir leid, also 8 Leute können Sie nicht führen. Also das wäre der Ergebnis gewesen. Und wir als Gesellschaft geben unser Schicksal in solche Hände. Die einfach die Qualifikation fehlt, ganz offensichtlich. Lieber Saskia Esken, es geht nicht um falsch erklärt, nein, falsch gemacht.
Falsch gemacht, also, finde ich wunderbar. So sieht's nämlich aus, lieber Leslie.
Und wenn man also, wenn man halt da diese Konterselektion zulässt, dann ist es das Ergebnis. Und da muss man halt einfach... ich will jetzt nicht unser Altbundespräsident immer wieder zitieren, eine rückwärtige Gesellschaft, aber da muss man gewisse Einsicht, dass wir müssen uns bemühen. Weil das ist so ein wunderschönes Land. Und jetzt sage ich jetzt jemand, der ein Neudeutscher ist, der mit 22 kein Wort Deutsch sprach, also der illegale Einwanderer war, der auch so wunderbar. Ich liebe dieses Land. Ich habe nur einen einzigen Grund, hier zu leben, weil ich dieses Land liebe. Menschen, Mentalität, Kultur. Und ich würde ganz gerne mit Herr Höcke mal ein Streitgespräch führen über mein Deutschland. Also mein Goethe, mein Schiller, mein Bach, mein Beethoven. Nehmen wir nicht.
Aber das finde ich gut, dass man also, innere, ja, aber auch, dass man tatsächlich Streitgespräche führt und dass man nicht,
widersprechen, ne, also widersprechen,
du musst widersprechen. Doch, du kannst doch die AfD verachten, aber du musst doch in der Lage sein, in einer Demokratie mit denen zu reden und nicht zu sagen, nee, mit Nazis reden wir nicht, das ist doch der falsche Weg. Und damit wird man auch den Aufstieg nicht aufhalten.
Ich glaube, den Herren widersprechen. So. Ja, genau, und ich würde sagen, also ich bin ein illegaler Einwanderer gewesen. Was habe ich jetzt genommen? Ich liebe dieses Land. Also ich versuche auch, meinen Beitrag zu leisten. Und jetzt, siehst du, der Cem Özdemir bin dabei, haben gesagt, nee, Cem, es ist ja doch so, ich lehne die doppelte Staatsbürgerschaft ab. Deshalb bin ich auch nur deutscher Staatsbürger, weil ich das einfach für das Richtige, und das kann ich da dummerweise auch noch begründen, warum ich das für richtig halte, als ehemaliger illegaler Einwanderer. Weil ich das einfach sage, ich habe mich in dieses Land, versuche ich mich einzubringen. Vielleicht eine oder andere wird jetzt auch gemerkt haben, der Mandoki fing mir nicht so ganz einfach eingeordnet.
Bist du vom Wesen ein Mensch, der gerne auch immer wieder Dinge in seinem Leben bewusst verändert, oder bist du vom Herzen auch ein Bewahrer? Ich glaube, da sind ja häufig zwei Herzen in unserer Brust, dass wir möchten gerne auch neue Horizonte erobern, merken aber, dass es auch schön ist, das Liebgewonnene zu bewahren und also nicht so viel zu Dinge zu verändern. Was auch Freundschaften angeht, das betrifft das ganze Leben. Bist du eher ein Bewahrer oder bist du auch jemand, der auch gerne mal Türen dann zumacht hinter sich und sagt, nee, jetzt möchte ich aber da komplett neu nochmal mich aufstellen und auch nochmal ganz Neues wagen, was ja manchmal auch anstrengend sein kann und Mut bedarf?
Das ist ganz einfach zu beantworten. Es ist nur so, dass es im Herzen eines Künstlers, das keine Ambivalenz, kein Gegensatz darstellt. Weil ich glaube, wir müssen unsere ureigene Werte, Familien, Freundschaft bewahren. Aber als Künstler, als schöpferisch arbeitender Mensch, ist man verpflichtet, für die Zukunft zu arbeiten. Also nicht nach hinten und nicht, weiß nicht, 5. Best-ofs zu veröffentlichen und immer nur Nostalgie-Konzerte zu spielen. Und
nicht nur Just Another Record zu machen. Ja, ne?
So ja, sondern sagen, okay, und dann aufhören, wenn man nichts mehr zu sagen hat. Und unser Album, was wir jetzt machen, also ich habe gerade gestern mit Aldi Mola und Ian Anderson darüber lange gesprochen, dann ist es unser bestes Album. Und also das machen wir bisher auch. Also das ist vielleicht auch der unbequemste Album, was wir, also ich dachte schon, der letzte war so unbequem, aber mit Utopia für Realist, weil darum geht es ja eigentlich, eine Utopie auszusprechen für Realisten. Und eigentlich, ich würde ganz gerne deine Frage zu Anlass genommen haben, diese scheinbare Ambivalenz dahingehend aufzulösen, sage ich, ja, bewahren die Wärme der Freunde, der Familie, das Mitmusiker, da sind miteinander, das ist sehr, sehr wichtig, das ist ein sehr wertvoll, gleichwohl, immer nach vorne schauen und immer.
Und auch offen bleiben, finde ich, ist wichtig, offen, Antennen
offen. Absolut offen bleiben und immer versuchen, für eine generationsgerechte, achtsame Welt unsere Stimme zu erheben. Das ist eigentlich unsere Aufgabe.
Hast du ein Lebensmotto, ein Lebenskredo, einen schönen Satz, der das Leben in einem kleinen Bereich vielleicht zusammenfasst? Es gibt ja viele Mottos und in einigen erkennen wir uns wieder. Hast du einen Satz, der dir immer wieder im Leben mal so durch den Kopf geht von, keine Ahnung, Philosophen oder Kalenderspruch?
Ja, das ist eigentlich von meinem Vater. Also lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Also das ist, ich bin gnadenlos. Also
das ziehst du auch gnadenlos durch, ne? Also das sieht man ja.
Ja, also das ist, also ich pausiere nur für eine einzige Sache, dass wie ich zum Beispiel an der ukrainischen Grenze, dann mit ukrainischer Künstler, also einfach als Sozialarbeiter geholfen habe für die Flüchtlinge. Das mache ich. Oder wenn ich sehe, dass irgendwo wirklich was signifikant schief läuft in unserer Gesellschaft und wo Wunden entstehen, dann gehe ich gerne dorthin und wo es weh tut, versuche eine Linderung herbeizuführen, weil das ist eine Verpflichtung, was die Liebe vom Publikum uns auferträgt, weil wir sind auf der Sonnenseite und das sind wir nur deshalb, weil das Publikum uns das so gestattet. Und das sollten wir dann auch entsprechend mit Respekt und Demut beantworten und immer versuchen, was Neues, was Frisches, was Relevantes zu schaffen.
Du hast natürlich mit deinem Credo jetzt diese Frage schon so ein bisschen beantwortet, aber auch da, wenn du zurückblickst auf deine Jahrzehnte, die du auf dieser Welt bist und du hast ja wirklich ein unglaublich spannendes, teilweise auch sehr herausforderndes, belastendes, trauriges, aber auch großartiges Leben gehabt. Was waren für dich da die essentiellen Schlüssel, abgesehen von dem wunderbaren Motto, was dein Vater dir mitgegeben hat? Was würdest du sagen, ist für dich das Geheimnis, ein Leben führen zu können, das dich zufrieden macht, dass du sagst, ja, ich bin happy mit dem Leben, das ich führe. Was ist da für dich, sind die Keys, die Schlüssel, dass du das sagen kannst?
Also meine Religion ist eigentlich der Religion des Machens. Das Aufstehen und egal.
Also nicht rumlabern, nicht planen, machen, ne? Einfach raus und in die Welt und machen.
Und natürlich, jeder kennt diese Schwäche. Ich will jetzt einfach wieder Kaffee zurück ins Bett. Und draußen ist grau.
Genau. Ich habe schlechte Laune.
Bisschen angeschlagen und so. Naja, die Welt braucht mich nicht. Ich brauche die Welt nicht. Oder naja. Aber das, ich habe, glaube ich, mir diese Fähigkeit entwickelt. Vielleicht als Flüchtling oder während der Diktatur war das so gar nicht anders. Ich hatte einmal so eine Situation. Ich war 12 Jahre alt und kam nach Hause. Und es war ein Halbjahreszeugnis. Und ich war von 172 Schülern die Nummer 2. Gewöhnlich war ich Nummer 1. Und sagte ich meinem Vater, dass ich Nummer 2 bin. Dann sagte mein Vater, das ist aber sehr traurig. Dann habe ich gesagt, Vater, also bitte, also 172 Schüler und ich bin Nummer 2. Er sagte, na, das hast du missverstanden. Du führst nur die Verlierer an. Aber Vater, das ist eine Silbermedaille. Also, ne, Silbermedaille ist ein Trostpreis. Junge, das ist nichts. Und dann bin ich ganz lange spazieren gegangen. Einfach mal mich damit so auseinanderzusetzen. Also, was bedeutet das eigentlich fürs Leben? Und mein verstorbener Schwiegervater hat mal Professor für Psychoanalyse gesagt, ich hätte eine schlechte Kindheit gehabt, weil mein Vater mich ja zu Leistung erzogen hat. Das habe ich ihm widersprochen, wie ich Psychologen allgemein gerne widerspreche. Wie schöpferische Menschen allgemein Psychologen gerne widersprechen, weil das
wie du generell gerne widersprichst, ja, also, du bist ja generell einer, der auch widerspricht und der den Mund aufmacht.
Der Gegenrede ist
genau. Es liegt dir.
Und dann habe ich gesagt, also eigentlich ist es so, dass wenn man in einer Diktatur aufwächst, und das habe ich von einer jiddischen Mame, ich bin als Christ zur Welt gekommen, aber mein Vater wollte nicht, dass ich zu der kommunistischen Kindergarten gehe. Und deshalb hat immer mich abgegeben in der Nachbarschaft, also direkt Tür an Tür. Das war eine gläubige jüdische Familie. Und die Großmutter hat auf die Enkelkinder aufgepasst, weil die wollten auch nicht in den kommunistischen Kindergarten gebracht werden. Und also das Ergebnis war, dass ich gelernt habe, dass das Judentum fokussiert nach eigener oder mindestens nach der Definition dieser jüdischen Mama, also der Großmutter, das auf Bildung, weil das kannst du immer mitnehmen. Also wenn du fliehen musst, Bildung ist immer mit dabei. Und das habe ich dann tief eingeatmet, dieser sehr, sehr, sehr jung, also eben halt mit 11, 12, also diese Aspekte. Und deshalb widersprach ich meinen verstorbenen Schwiegervater, weil ich gesagt habe, nein, Rudi, ich hatte ein glückliches Kindheit, weil ich habe es beigebracht, gekriegt, frei zu sein dadurch. Und ja, wenn ich irgendetwas unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mir anmaßen würde, mitgeben zu wollen, das Wissen, was wir erwerben, und dann lass uns nicht immer wieder absacken in diese Sozialpornografie von sozialen Medien. Also,
schönes Wort, Sozialpornografie. Ja, finde ich super, habe ich so noch nie gehört. Also ich merke, du bist auch kein Fan von Social Media. Also das,
nein, natürlich, das, weil was ist ein Influencer, der kein Drehbuch schreiben kann, der keine Kamera halten kann, der keine Song schreiben kann, kann nicht singen kann, kann nicht malen kann.
Sieht nett aus und hat
also das Influencer, das heißt, das sollte andere beeinflussen, die möglicherweise in der Lage wären, ein Gedicht zu schreiben, der möglicherweise in der Lage wären, ein Gemälde zu, und das beeinflussen. Und damit, also die Welt ist verrückt geworden. Also
kann man so stehen lassen.
Verrutscht die Welt. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein Schlussgedanke dahingehend, dass die Welt hat seinen Kompass verloren. Und wenn die Welt den Kompass verliert, dann sind wir genau dort, wo unsere Väter oder Großväter in Woodstock waren. Dass der Musik kriegt wieder eine andere Bedeutung. Jetzt dummerweise haben alle diese Smartphones in der Tasche, wo alle Musiker so kostenlos oder
auch ein anderes Thema. Es wird nicht der physische Markt ist ja mehr oder weniger zusammengebrochen. Das ist eine Katastrophe. Ja.
Und dadurch ist es einfach eine ganz klare, berechtigte Schlüsselfrage. Wie üben wir diesen Beruf aus, dass wir Stacheln im Fleisch der Gesellschaft sagen, hey, ist der Kompass hier verloren? Und weil es ist nicht so, dass das bei der SPD oder bei der CDU oder bei der Grünen oder bei der FDP der Kompass verloren gegangen wäre, sondern das ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass hier der Kompass, und ich bin sozialisiert als Künstler in Deutschland gewesen, als ich hierher kam mit Udo Lindenberg und mit Klaus Doldinger. Und ich bin gleichzeitig, also politisch parallel sozialisiert worden, dadurch, dass anfing zu verstehen, wie Franz Josef Strauß und Herbert Wehner über den Weg für unsere Republik miteinander blutig gestritten haben und anschließend ein Bier getrunken haben miteinander.
Das muss möglich sein. Und das ist leider heute teilweise nicht mehr möglich oder gar nicht mehr möglich.
Ne? Gar nicht mehr. Und sprachlich habe ich mich sozialisiert in diesem wunderbaren Land, so dass auf der rechten Seite war die Süddeutsche Zeitung, auf der linken Seite war der FAZ und dazwischen lag eine große Wörterbuch. Und wisst ihr was ihr gar nicht vorstellen könnt? Diese beiden Tageszeitungen waren über alle Themen vollkommen unterschiedliche Meinungen. Unvorstellbar. Aber war so. Warum? Weil damals war Haltung eine Säule der medialen Sozialisierung, war Meinung die zweite Säule und Fakten war der dritte. Und die waren in angenehmer Nebeneinander und nicht miteinander. Also
auch ein ganz wichtiger Punkt, Leslie, finde ich auch schwierig. Und wenn wir das
alles so die Fakten richten sich, also der Darstellung der Fakten richten sich nach der Meinung, der wiederum nach der Haltung sich richtet, dann haben wir halt ein Problem. Weil dann züchten wir geradezu einen Verein, den wir eigentlich ganze Zeit schon Herr Merz halbieren wollte.
So sieht's nämlich
weil,
aus.
Weil da Leute fühlen sich nicht mehr abgeholt, auch nicht mehr informiert, weil die sagen, naja, Moment mal.
Es wird so, dann geframed und das ist irgendwie alles.
Und da ziehen sich diese in der Bubbles zurück, in diese Echokammern, die Filterblasen vermitteln eine komplette falsche Eindruck und dadurch entsteht eine Spaltung. Und der Manduki kommt jetzt her und sagt, pass auf, ich möchte auch dann eine Brücke bauen, wenn die Brückenpfeiler bereits erodiert sind. Oh, das geht gar nicht. Doch, das geht es ganz genau. Das ist unsere Aufgabe. Die Menschen nicht auszuschließen, die anderer Meinung sind, sondern sagen, okay, er ist nicht mein Feind, sondern vertritt dummerweise eine völlig andere Meinung. Vielleicht kann ich davon was lernen, vielleicht kann ich ihn überzeugen. Aber lass uns in der intelligente Gegenrede gehen. Sollten wir das aber vernachlässigen, dann haben wir den Salat. Und genau damit. Und deshalb habe ich aufs neues Album so einen Song geschrieben, also nicht nur über Devil's Encyclopedia, also was der Krieg angeht und das Social Media, sondern auch, also wo ich gesagt habe, okay, hard times create hard people. Also schwierige Zeiten bilden eigentlich in der Gesellschaft kraftvolle Menschen vor und die dann einfachere Zeiten, leichtere Zeiten. Erleichterte Zeiten bringt es mit sich, dass man nicht mehr so viel leisten muss, dass nicht mehr so wichtig ist, dass man studiert. Ne? Und diese easy people, creating easy time. Und dann plötzlich, also da ist the hard times again. Und das ist genau dort, wo wir jetzt sind, weil wir das verlernt haben in der Musik. Und deshalb ist das sehr, sehr wichtig, ein neuer Woodstock, ein moderner Woodstock. Also kraftvoll, nicht kommerziell und in Meinung, weil so viel gestreamt, sondern wirklich, dass wir sind in einem Stachel der Fleisch der Gesellschaft, dass wir eine politische Bewegung wieder bekommen, um die Achtsamkeit und die Menschlichkeit, um das Miteinander, nicht um die Spaltung, sondern um das Miteinander sich bemüht und dass wir auch eine mediale Besinnung erfahren, wo dann die Haltung und die Meinung und der Fakten wieder drei Säulen sind. Und bei der intelligenten Gegenrede, bei der massiven, breitbeinigen, konstruktives Streitgespräch, wenn sich auch also unsere politische Landschaft sich wieder bereinigen und wir können also in eine größere Geschwindigkeit eine achtsame, generationsgerechte Welt miteinander kraftvoll gestalten.
Ich hoffe sehr, dass das tatsächlich so passieren wird. Die letzte Frage, wenn du deinem 18-jährigen Ich einen guten Rat fürs Leben mitgeben könntest, mit dem Wissen, mit der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast, was würdest du deinem 18-jährigen Ich, wenn du eine Zeitreise machen könntest, vielleicht ins Ohr flüstern oder sagen?
Mach das so, wie ich es gemacht habe.
War alles richtig mit allen Hinfallen, Aufstehen, alles
ja, zu? Ja, also ich hatte ein paar Mal mega blutige Nasen geholt, aber
gehört dazu, ne? Dann wünsche ich dir und den Soulmates, Mandoki Soulmates im Spätsommer auf Tour in Deutschland ganz viel Erfolg. Tolle Konzerte generell bei den Live-Shows, die ihr habt. Auch viel Spaß noch bei den letzten Produktionsarbeiten zum neuen Album, das nächstes Jahr kommt im Januar. Toll, dass du extra in Hamburg zu mir in die Wohnküche gekommen bist. Vielen Dank.
Dankeschön. Schön, dass ich da sein dürfte und ich habe ganz Zeit, da ich am Wasser lebe.
Also, das, ne, so ein bisschen Stand.
Verrate ich jetzt also mein Traum, was Hamburg angeht. Also ich weiß, es gibt in Hamburg eine Alster-Kanu-Club.
Genau, und da fahren häufig Kanus hier vorbei.
Ja, und ich bin ein leidenschaftlicher Kanufahrer. Also das ist mein nächster Traum.
Witzigerweise, ein Schwanenpaar mit fünf Küken ist vorbeigeschwommen. Ja, das Leben ist auch schön. Ne? Es gibt auch schöne Dinge, wo man sich drüber Schwäne, freuen also kann.
Ich habe bei mir in der Badehütte.
Sehr schön.
Sogar dort leben und ja. Die Kleinen auf.
Also, wunderbar. Nochmal vielen Dank,
dass ich hier sein durfte.
Danke.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.